Bürgermeister bitten, seinen Vortrag zu halten, der letzte in diesem Gremium. Bitte schön. Ich möchte Ihnen heute etwas über Oskar 7 und Oskar 8 erzählen. Erstmal zur Schreibweise des Namens Oskar. In der Ankündigung war der mit K geschrieben. Das ist also nicht dieses grüne Lebewesen, was in der Sesamstraße in der Mülltonne wohnt, sondern es handelt sich um die Abkürzung für Orbital Satellite Carrying Amateur Radio, also ein Satellit, der Amateurradio an Bord hat. Soweit zum Namen. Oskar 7 ist der nächste Satellit, der geplant ist. Der wird voraussichtlich im März nächsten Jahres gestartet. Der wird der Schwerpunkt meines Vortrags sein, aber außerdem möchte ich Ihnen, wenn die Zeit es zulässt, auch noch etwas über den nächsten geplanten, über den Oskar 8 erzählen, der in eine sehr hohe Umlaufbahn soll und daher auch möglicherweise weltweite Kontakte ermöglicht. Bevor ich jedoch mit diesen Satelliten anfange, möchte ich Ihnen noch etwas zu der Kommandosituation des Oskar 6 sagen. Der Oskar 6 hat kurz nach dem Start einen Fehler entwickelt, und zwar in der inneren Logik, wodurch er sich erratisch ein- und ausschaltet, und man hat bisher keine zuverlässige Erklärung dafür, womit das mit welchen äußeren Effekten das korreliert. Aber was man mit Sicherheit weiß, ist, dass es durch Störungen auf Logikpegeln in den Kommandoteilen hervorgerufen wird. Man hat diesen Effekt also mit anderen Modulen am Boden simulieren können, und die Lösung des Problems aus der Sicht der AMSAT ist, dass man einige Kommandostationen weltweit eingerichtet hat, die diesen Satellit immer in die richtige Position bringen sollen. Es gibt zurzeit zwei automatisch arbeitende Kommandostationen. Die eine Kommandostation ist in Kanada und die wird von einem Lochstreifen ausgesteuert. Und die zweite Kommandostation steht hier in Deutschland bei der J4AU und die wird von einem kleinen Computer ausgesteuert. Und die Anlage bei DJ4AU hat inzwischen 21.500 Kommandos gesendet, wie ich vorhin erfahren habe. Ohne Auswahl. Die Kommandos, die gesendet werden, sind so gestaltet, dass er an den Tagen Montag, Donnerstags und Samstags eingeschaltet wird und die restlichen Tage aus. In Amerika ist man in den letzten Tagen dazu übergegangen, auch die Vormittage auszuschalten, um noch weiter Strom zu sparen. Das in dem Zusammenhang vielleicht, der Satellit erzeugt etwa 2 Watt Strom von den Sonnenzellen her, hat aber einen Verbrauch, der in der Gegend von 4 Watt liegt. Das heißt, man muss notgedrungen den Satellit der Hälfte auslassen, damit man die Batterien nicht umpolt beim Entladen, und die Batterien leiden natürlich durch diesen Prozess. Und im Moment ist der Status folgender: 2 Zellen haben bereits einen argen Knacks weg von den insgesamt 20 Zellen. Und diese 2 Zellen polen also jetzt schon laufend um. Und man hatte vor etwa einem Monat bei uns die Befürchtung, dass das wohl das Ende von dem Satelliten bedeuten würde. Aber irgendwie humpelt er immer noch weiter und es geht halt. Jetzt als nächstes möchte ich Ihnen über Oskar 7 berichten. Oskar 7 ist der nächste Satellit, der von der AMSAT gebaut worden ist und Ende März, Anfang April mit der ITOS-F-Mission hochgeschossen werden soll. Er bekommt wieder eine ähnliche Umlaufbahn wie der jetzt hier Oskar 6. Allerdings ist es noch nicht sicher, ob das wieder eine sonnensynchrone Bahn ist, die abends um 9 Uhr ihren lokalen Äquatordurchgang hat. Diese Bahn, wie sie jetzt vorhanden ist, hat natürlich den großen Vorteil, dass die Abendstunden die Hauptarbeitszeiten sind. Es ist möglich, dass die ITOS-F-Bahn eine Mitternachtsbahn ist. Dann sind die Schwerpunkte der Arbeitszeit 3 Stunden später als bei dem Oskar. Ansonsten wird aber alles sehr ähnlich sein. Manche Leute werden sagen, Gott sei Dank, dann haben wir nichts mehr mit TVI zu tun. Die Entfernungen werden natürlich die gleichen sein, die man überbrücken kann. Es werden wieder etwa 7.500 Kilometer zu überbrücken sein. Am meisten interessiert natürlich jetzt die Frage, welche Transponder fliegen werden. Auf der einen Seite fliegt ein sehr ähnlicher Transponder wieder mit, der jetzt auch in dem Oskar 6 ist. Das heißt, ein Transponder, der auf 2 Meter empfängt und auf 10 Meter aussendet. Dieser Transponder hat allerdings auf 2 Meter eine verbesserte Antennenanlage, dazu werde ich später noch etwas sagen, und außerdem auf 10 Meter etwa 2 Watt Ausgangsleistung. Insgesamt hoffen wir dadurch, dass der Satellit in seiner Gesamtleistung für den Benutzer am Boden etwa 10 dB besser ist, sodass es mit einem Zehntel der Leistungen, die vorhin hier angegeben worden sind, möglich sein sollte, in dem Satelliten zu arbeiten. Allerdings ist das alles so ein bisschen theoretisch, nämlich überwiegend ist die Leistung, die benötigt wird, dadurch festgesetzt, wie stark die stärksten Stationen sind, die in den Satelliten reingehen. Nämlich diese stärksten Stationen betätigen die Regelung und setzen damit die Verstärkung des Satelliten fest und die schlechteren Stationen sind relativ schwächer, bis sie dann wieder rauskommen. Ich möchte Ihnen das mal an der Tafel in etwa klar machen. Der Oskar 6 und auch der 7 haben eine Dynamik von nur etwa 20 dB bei Vollaussteuerung. Das heißt, wenn hier das Rauschen ist, dann können die stärksten Signale, normale Antennen natürlich am Boden vorausgesetzt, etwa 20 dB drüber kommen. Wenn jetzt ein sehr starker Amateur den Satelliten, sagen wir mit 10 Kilowatt effektiver Strahlleistung anspricht, was durchaus keine Seltenheit hier in Europa ist, dann wird die Verstärkung in dem Satelliten so weit runtergesetzt, dass dieser OM gerade bis an diese Spitze hier rankommt. Wenn jetzt ein anderer OM nur mit 100 Watt effektiver Senderleistung da reingeht, dann liegt er hier im Rauschen drin, das heißt, er ist verloren. Auf der anderen Seite, wenn dieser OM nur mit 1 Kilowatt effektiver Senderleistung arbeiten würde, wäre der Satellit nur 10 dB weniger runtergeregelt, mit der Folge, dass der andere OM dann noch mit 10 dB weniger mit seinen 100 Watt hier rauskäme aus dem Rauschen. Das ist nun leider ein bedauerlicher Zustand, der dadurch zustande kommt, dass man eben auf 10 Meter runtergeht. Ursprünglich sind diese 10 Meter Transponder als Notgeräte entwickelt worden, falls der Haupttransponder, über den ich gleich berichten werde, ausfahren sollte. Allerdings ist es anders gekommen, als man geplant hatte. Da der Oskar 6 nicht genügend Strom hatte, hat man den 70-2 weggelassen und hat nur diesen Nottransponder geflogen. Daraufhin hat er einen solch großen Zuspruch bei der ARL und so bekommen, dass er jetzt wieder fliegen soll und wahrscheinlich auch eines der wichtigen Systeme darstellt. Abgesehen von dieser, von der etwas höheren Leistungsfähigkeit dieses 2 Meter, 10 Meter Transponder, der jetzt fliegen wird, wird er also relativ ähnlich sein wie der jetzt hier. Allerdings auf der anderen Seite fliegt aber noch ein 70 cm 2 Meter Umsetzer mit, das heißt ein Umsetzer, der auf 70 cm empfängt und auf, 10 Meter, auf 2 Meter rausgibt. Dieser Transponder hat allerdings, da der 10 Watt Ausgangsleistung macht, am Boden eine typische Dynamik von 40 dB. Das heißt, wenn jetzt wieder einer auf 70 cm mit 10 Kilowatt EAP da reingeht, dann kommt er wieder bis hier hin, aber wenn einer dann nur mit 100 Watt EAP sendet, dann ist er immer noch 20 dB über dem Rauschen. Das heißt, bei diesen Satelliten werden die Signal-Rauschverhältnisse wesentlich günstiger sein, als bei dem 2 Meter, 10 Meter Umsetzer. Auf der anderen Seite hat diese hohe Empfindlichkeit des Satelliten ihren Preis. Die Bandbreite musste aus diesem und auch noch aus anderen Gründen auf 40 kHz reduziert werden für diesen 70 cm 2 Meter Umsetzer. Die Folge davon ist, da der Doppler-Effekt plus minus 10 kHz etwa ausmacht, dass das ganze Passband etwa nur 20 kHz ausnutzbar ist, wenn man sich nicht an den Doppler-Effekt stört. Ich will Ihnen das mal am Schema klar machen. Wenn hier 40 kHz Bandbreite ist, und man setzt sich genau in die Mitte, dann ist, wenn der Satellit auf einen Zug fliegt, am Satellit die Frequenz hier, wenn er von einem wegfliegt, hier, und wenn man aber jetzt an dieser Stelle etwa sitzt, dann kann er beim Zugfliegen hier aus dem Durchlassbereich rausfahren, das Signal, beim Wegfliegen allerdings dann in der Mitte sein. Es wird also bei diesem Satelliten nötig sein, sich sehr sorgfältig abzuhören, damit man die Garantie hat, dass man das Durchlassband überhaupt trifft. Auf der anderen Seite hat dieser Satellit jedoch eine Seitenbandumkehr. Das heißt, wenn Sie mit dem oberen Seitenband senden, kommt das untere Seitenband zurück. Und der Sinn dieser Übung ist, wenn man sich die Geometrie der Bahn überlegt und zwei Benutzer, die weit auseinander sind, betrachtet, dann gibt es zwei Bereiche für den Doppler-Effekt. Nämlich dieser Bereich und dieser Bereich, da ist der Doppler-Effekt am, also wenn das hier die Bahn ist, dann gibt es, und man trägt die senkrechten Referenzlinien auf hier ist die Station A, hier ist die Station B. Wenn man diese Zone sich anschaut, wenn der Satellit in dieser Zone ist, also hier entlang fliegt, dann kann man in diesem Bereich den Doppler-Effekt durch diese Seitenbandumkehrung vermindern. Hier, in diesem Bereich gilt das Gleiche. In diesem Bereich, wo praktisch zwischen den beiden Stationen ist, ist das leider nicht der Fall, aber man kann da zeigen, dass da der Effekt weniger störend absolut ist. Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass der Doppler-Effekt als absolute Größe ja nicht das Störende ist, sondern nur die Änderung des Doppler-Effekts. Eine feste Ablage, eine feste Frequenzablage kann man einkalkulieren und infolgedessen auch mit Leben. Aber wenn die Frequenz sich dauernd ändert, das macht einem ja das Leben schwer. Ich sagte eben, dass dieser 70-2-Umsetzer 10 Watt Ausgangsleistung hat. Ich werde jetzt noch einige weitere Angaben zu dem Transponder machen. Er hat eine Eingangsfrequenz von 432,15 MHz plus minus 20 kHz. Das ist Eingang. Denn der Ausgang ist 145,95 MHz minus plus 20 kHz. Ich möchte hiermit das zum Ausdruck bringen, dass er die Seitenwände umdreht. Und außerdem wird noch eine Wake mitfliegen, die zu diesem Transponder gehört, die auf 145,975 MHz sendet. Dieser Transponder-Ausgangskanal hat 10 Watt Ausgangsleistung PEP und zwei Regelungen, eine die auf den Spitzenwert regelt und eine zweite Regelung, die auf den Mittelwert von 2,5 Watt maximal regelt. Für die Praxis wird allerdings nur die Spitzenwertregelung wichtig sein, weil die die dominierende Regelung ist. Diese Mittelwertregelung dient nur dazu, wenn ein irrelautes CW-Signal unten am Boden da reingeht, dann könnte der im Prinzip die ganzen 10 Watt Ausgangsleistung erzeugen und würde somit 20 Watt Strom etwa verbrauchen. Das System hat 50% Wirkungsgrad. Das ist ein unerwünschter Effekt und aus diesem Grunde wird dann in so einem solchen Fall nach etwa 1 bis 2 Sekunden der Satellit auf etwa 2,5 Watt runtergeregelt, sodass damit auch die Stromaufnahme wieder in die Gegend von 7 Watt bringt. Die Barke hat 200 Milliwatt Ausgangsleistung. Der Stromverbrauch von diesem Transponder ist bei etwa 5 Watt im Mittel, schätzen wir. Da ist die Barke mit drin. Und der andere Transponder wird etwa 3 bis 4 Watt verbrauchen. Der Satellit, da werde ich später noch was zu sagen, hat etwa 7 Watt Strom zur Verfügung, wenn er neu ist, sodass er ununterbrochen eingeschaltet bleiben kann. Es sind also keine Ruhephasen mehr wie bei Oskar 6 nötig. Bevor ich Ihnen jetzt noch mehr über die technische Ausrüstung des Satelliten erzähle, möchte ich erstmal ein paar Bilder rumgehen lassen, die Ihnen eine Vorstellung davon geben sollen, wie der neue Satellit aussieht. Leider ist das alles sehr vorläufig, was ich hier habe, weil wir sind da so beschäftigt, das Zeug zu bauen, dass man zum Fotografieren eigentlich nicht kommt. Zuerst habe ich ein Bild von der Struktur des Satelliten, als sie bei der NASA einen Schütteltest gemacht hat. Man sieht, es ist also eine achteckige Kiste, wo drin der fliegen wird, die hier ringsherum mit Sonnenzellen bedeckt wird. Hier kann man einen Blick gleich reinwerfen in die Struktur, in dieses kleine Bild. Und hier ist nochmal dieselbe Struktur mit Sonnenzellen. Ich lasse das mal rumgehen, ich bitte es mir aber zurückzugeben. Wir haben eben schon darüber gesprochen, was für den 2 Meter 10 Meter Umsetzer an Bodeneinrichtungen nötig ist. Da das in dem Vorvortrag schon sehr ausführlich behandelt worden ist, möchte ich da nicht näher drauf eingehen. Ich kann nur noch mal unterstreichen, dass es sehr wichtig ist, auf 10 Meter eine gute Empfangsmöglichkeit zu haben. Es ist viel wichtiger als ein starker Sender. Nämlich, wenn Sie in der Lage sind, Ihre Empfangsdynamik zu verbessern, hören Sie auch viel mehr Stationen, die Sie anrufen. Dasselbe gilt natürlich auch jetzt für den Oscar 7 2,10 Meter Umsetzer. Wenn vielleicht auch das Ganze nicht mehr so kritisch ist. Was braucht man nun, um mit diesem 70-2-Transponder arbeiten zu können? Die Empfindlichkeit des Transponders ist bewusst sehr hoch gezüchtet, sodass er etwa vergleichbare Empfindlichkeiten hat wie die ARTOPs, die am Ballon geflogen sind. Das ist ja auch dasselbe Frequenzschema. Nach meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass man etwa 50 bis 100 Watt EAP braucht, um einwandfrei darüber zu kommen. Und die Verhältnisse werden hier sehr ähnlich sein. Die Leistungen, die man an sich braucht, hierbei werden also geringer sein. Hinzu kommt noch, dass durch die größere Dynamik an sich weniger Leistung erforderlich ist, um auch mit stärkeren Stationen konkurrieren zu können. Letztendlich wird man allerdings nicht ganz diese 40 dB Dynamik ausnutzen können, weil dann nämlich die Situation auftritt, dass Intermodulationsprodukte, die in dem Transponder entstehen, die Dynamik vielleicht in die Gegend von 30 dB begrenzen. Die Linearität des Satelliten liegt bei etwa 32 dB dritter Ordnung Intermodulationsabstand. Vielmehr ist bei dem heutigen Stand der Technik bei diesen Bandbreiten nicht zu erzielen. Der Transponder arbeitet mit einem Verfahren, wo das Signalband zerlegt wird in einen Phasenanteil und einen Amplitudenanteil und in der Endstufe wieder zusammengesetzt wird. Dieses Verfahren ist ziemlich aufwendig, bringt aber eine wesentliche Wirkungsgradverbesserung. Ich habe vor, glaube ich, 4 Jahren mal darüber berichtet, sodass ich jetzt nichts Näheres dazu sagen möchte. Ich möchte jetzt darauf eingehen, was noch an weiteren Einheiten in dem Satelliten fliegt, außer den beiden Transpondern. Zuerst ist vielleicht interessant, was zu den Telemetrien zu sagen. Eine Telemetrie, die mitfliegen wird, ist sehr ähnlich wie in dem jetzigen Oscar 6. Das heißt, es werden Messwerte in Telegrafie umgesetzt und entsprechende Eichtabellen werden dann rechtzeitig vorher veröffentlicht werden. Eine zweite Telemetrie, die wahlweise durch die Kommandostation eingeschaltet werden kann. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch sagen, zwischen den beiden Transpondern wird durch einen 24-Stunden-Timer gewählt. Das heißt, alle 24 Stunden wird der eine und dann der andere eingeschaltet. Aber vom Boden her besteht die Möglichkeit, durch Kommandos diesen Timer zu überfahren und wenn, sagen wir mal, ein Transponder kaputt geht, dauernd in den anderen zu schalten. Ähnlich ist es mit diesen Telemetrieeinrichtungen. Die Morse, die CB-Telemetrie wird als Regeltelemetrie betrieben. Es kann aber durch einen Timer oder aber auch durch Kommandos vom Boden eine weitere Telemetrie eingeschaltet werden, die 60 Kanäle hat. Und diese 60 Kanäle werden als AFSK auf den Baken als Fernschreib ausgegeben. Zur Aufnahme braucht man dann eine ganz ordinäre Fernschreibmaschine und die druckt Ihnen dann feinsäuberlich die Telemetriewerte aus. Weiterhin ist wieder geplant, den Cold Store mitfliegen zu lassen. Es handelt sich, wie Sie vielleicht schon wissen, um ein Gerät, was durch die Kommandostation mit einer CB-Botschaft programmiert werden kann und dann diese CB-Botschaft laufend aus den Baken aussendet. Zum Beispiel könnte man diesen Speicher mit Bahndaten programmieren oder mit Betriebszeiten oder ähnlichen Werten. Bei dem Oscar 6 war auch ein solches Gerät vorhanden, allerdings ist der Code Store eher fertig gewesen als die nötigen Programmeinrichtungen am Boden. Das heißt, nachdem der Satellit gestartet worden war, flog zwar die Code Store-Einheit, aber man hatte kein Programmiergerät dafür. Inzwischen ist das allerdings gebaut worden, aber dadurch, dass die 70 cm Marke ausgefallen ist, sind wohl keine sehr intensiven Versuche mehr gemacht worden, dieses System in Betrieb zu nehmen. Außerdem hat man bei dem Oscar 7 noch den Störabstand dieser Code-Store-Einrichtung verbessert, sodass hoffentlich auch die Programmierung sich störfreier gestaltet, als das jetzt bei dem Oscar 6 der Fall war. Es war sehr problematisch, es war ein erster Versuch, aber ich glaube, die Sache lohnt sich doch weiter zu verfolgen, weil man auch theoretisch zumindest auch über sehr weite Entfernung QSOs damit machen kann, weil ja eine Station eine Botschaft einspeichern kann, die dann durch eine andere Station ersetzt werden kann. Wie weit sich das in diesem Sinne bewähren wird, ist zurzeit noch ungewiss, aber es ist auch noch ungewiss, ob überhaupt ein Cold Store fliegen kann, nämlich im Moment scheint es etwas schwierig zu sein, diese Einheit rein räumlich in dem Satelliten unterzubringen. Als letzte bemerkenswerte Einheit fliegt neben den Kommandodecodern, die natürlich da drin sind, es sind wieder zwei Kommandodecoder drin, die Bodenkommandos verwerten, fliegt also noch eine weitere Barke mit, die auf 2304 MHz senden wird. Diese Barke dient einmal dazu, dieses Band auch für den Satellitenfunk zu erschließen überhaupt, und zum anderen als eine Signalquelle für Leute, die Konverter erreichen wollen. Und drittens gestattet sie über den Polarisationswinkel der Ausstrahlung auch die Lage des Satelliten im Raum zu bestimmen. Dieses ist bisher nicht möglich, aufgrund der Polarisationswinkel zumindest nicht, weil die Ionosphäre auf 2 Meter oder auf 70 Zentimeter noch erhebliche Drehungen der Polarisationsebene hervorruft, sodass man nicht sicher sein kann, welche Lage der Satellit im Raum hat. Die Struktur geht hier rum, also wie das Ding aussieht. Es handelt sich also um einen achteckigen Satelliten, und bei diesem Satelliten sind nur die äußeren 8 Wände bedeckt mit Sonnenzellen. Der Grund dafür ist folgender: die Stabilisierung des Satelliten garantiert, wenn das der Satellit ist, dass die Sonne nur in einem solchen Winkelbereich, also in diesem Konusbereich, auf den Satelliten fallen kann. Allerdings kann der Satellit sich so drehen. Das heißt, der Boden und der Deckel bekommen sehr wenig Sonnenlicht ohnehin ab. Deshalb hat man darauf verzichtet, diese beiden Zonen mit Sonnenzellen zu bedecken. Hier kommt, da sage ich gleich noch was zu, wo die Antennen sitzen. Ich wollte zuerst noch etwas zur Stabilisierung sagen. Der Satellit hat eine polare Umlaufbahn, das heißt, er fliegt über den Pol. Deshalb bietet es sich an, das Erdmagnetfeld zur Ausrichtung des Satelliten zu verwenden. Deshalb hat man in den Satelliten einen Magnet eingebaut, den Nordpol hier und den Südpol hier. Wenn der Satellit am Äquator ist, kann man sich leicht vorstellen, dass dieser Nordpol zum geografischen Nordpol zeigt, sodass der Satellit in dieser Richtung ausgerichtet ist. Allerdings, wie man sich dann weitergeht, das ist nicht mehr ganz so einfach, und das muss man sich anhand eines Bildschirms mal überlegen. Wenn hier die Erde ist, mit dem Nordpol hier und dem Südpol hier, dann zeigt der Nordpol des Satelliten, dieses Magneten hier, der zeigt nach Norden, weil diese Feldlinien der Erde ja etwa so verlaufen. Wenn das hier oben ist, das muss er zum Nordpol runter zeigen, hier muss er wieder hoch zeigen und hier muss er weg zeigen, weil da ja der Südpol ist. Ja, und die einzige Möglichkeit, wo das also konsistent innerhalb der Bahn möglich ist, ist eine zweimalige Drehung pro Umlauf, sodass er hier so steht und hier so steht. Ist das richtig? Nee. Er dreht sich rechts rum, nee.
Rechts unten ist falsch.
Normalerweise würde der Satellit aufgrund dieser Stabilisierung um diese Ausrichtung eine ungedämpfte Schwingung machen. Das heißt, er würde dauernd pendeln. Das wird unterdrückt, indem man noch Stäbe reinbaut, die aus einem magnetischen Material und einer großen Hysteresefläche sind. Die dämpfen mit der Zeit diese Schwingung weg, sodass im Endeffekt eine solche Ausrichtung hier überbleiben wird. Allerdings ist dieses Magnetfeld von der Stärke und von der Richtung natürlich nicht genau kreisförmig, sodass immer noch eine Rechtspendelbewegung überbleibt, aber die ist nicht mehr sehr störend. Nachdem jetzt also bekannt ist, wie der Satellit sich etwas stellen wird, in unseren Breiten wird also so schräg nach Norden runter zeigen, kann man auch absehen, wie die Antennen zu sein haben, damit man optimale Arbeitsbedingungen bekommt. Wir haben uns entschlossen, aufgrund dieser Stabilisierung den Satelliten mit einer Art Drehkreuzantenne zu versehen. Ein Drehkreuz, möchte ich in Ihrer Erinnerung zurückrufen, sind zwei gekreuzte Dipole, die in der Dipolfläche horizontal polarisiert abstrahlen. Ich meine, kann man sich das so vorstellen? Das soll also die Fläche sein, oder ich zeige mal lieber mit der Hand. Wenn das also dieses Kreuz ist, dann strahlen die in diesem Bereich ringsum horizontal polarisiert ab mit nahezu einer gleichmäßigen Richtwirkung, also ohne Richtwirkung. Dagegen nach oben und nach unten also jetzt hier rauskommt und reingeht in das Kreuz mit zirkularer Polarisation. Diese Polarisation ist allerdings, wenn man oben drauf guckt, umgekehrt, als wenn man unten drauf guckt. Da der Magnet aber hier eine eindeutige Lage hervorruft in dem Satelliten, haben wir uns entschlossen, für diesen Transponder hier rechtsdrehend zirkular zu verwenden. Warum gerade für diesen Transponder? Der Grund ist einfach. Man kann diese Antenne auch noch in dem entgegengesetzten Drehsinn erregen. Das gibt einem dann praktisch eine zweite Antenne mit derselben Antenne. Und diese zweite Antenne, die sich durch diese umgekehrte Erregung ergibt, benutzen wir für den 2 Meter 10 Meter Transponder als 2 Meter Eingang, als Empfangsantenne. Das heißt, für den 2 Meter 10 Meter Transponder müsste man streng genommen linksdrehend polarisiert sein. In der Praxis wird das keine sehr große Rolle spielen, diese Frage. Erstens empfehlen wir ohnehin, mit linearer Polarisation am Boden zu arbeiten, dann können Sie sich Ihre ganze Gehirnakrobatik sparen, die damit verbunden ist, mit diesem Drehsinn. Und zum Zweiten, Sie können schlimmstenfalls dadurch 3 dB verlieren. Zum Zweiten ist der Satellit, wenn wir seitlich da drauf gucken, ohnehin nahezu linear polarisiert. Man muss sich das anhand der Geometrie mal klar machen. Die zirkulare Polarisation kommt für uns nur dann in Frage, wenn der Satellit direkt auf uns zukommt, vom Süden her, das heißt ein Overhead-Pass, und bei solchen Durchgängen ist wiederum die Feldstärke keine kritische Größe. Man hat dann ja ohnehin, wenn er nah ankommt, so starke Signale. Man muss halt bei solchen Systemen Kompromisse schließen, und das schien uns ein akzeptabler Kompromiss zu sein. Rein zur Ausführung der Antenne ist noch Folgendes zu sagen: Wenn man auf den Satellit so von oben drauf guckt, dann stehen 4 Stäbe so raus. Ach, das ist nicht sehr gut gelungen, ich habe mir das schon mal überlegt. Ja, also sehr schön kann ich das nicht zeichnen. Sie können sich das vielleicht vorstellen, wenn das die Hülle des Satelliten ist, dass 4 Stäbe mit etwa 70 Grad nach oben rausstehen. Dieser auf 2 Meter ist das eben wie ein Drehkreuz erregt. Dieses Kippen der Strahler hat gegenüber dem direkten Drehkreuz macht keinen sehr großen Unterschied in der Leistungsfähigkeit. Es ändern sich geringfügig die Strahlungscharakteristiken dadurch, aber für alle praktischen Zwecke kann man davon ausgehen, dass sie sehr ähnlich sind. Auf 70 cm werden dieselben Antennen verwendet, allerdings werden sie da als 3/4 Lambda erregt und werden dann entsprechend mit Weichen im Satelliten entkoppelt. Man kommt auf diese Weise mit weniger Antennenelementen aus, was hoffentlich der Zuverlässigkeit zugutekommen wird. Zum Abschluss dieses Satelliten möchte ich Ihnen noch etwas über die Stromversorgung selbst sagen. Es handelt sich, jede dieser 8 Seiten des Satelliten wird mit Sonnenzellen bedeckt, und wenn man über einen Umlauf mittelt, dann kann man feststellen, dass man einschließlich des Schattens im Mittel etwa 7 Watt Strom zur Verfügung hat. Die Sonnenzellen liefern 6,4 Volt von den Zellen selbst. Die Batterie ist aber ein 14 Volt System, und deshalb ist ein Wandler dazwischen geschaltet, der gleichzeitig als Laderegler fungiert. Sobald dieser Wandler arbeitet nach einem Sperrwandlerprinzip und pumpt alle Leistung, die von den Sonnenzellen geliefert wird, erstmal in die Batterie. Wenn die Batteriespannung allerdings 14,7 Volt überschreitet, dann regelt er die Leistung zurück, sodass die Batterie nicht überladen werden kann. Im Anfang der Lebensdauer des Satelliten wird ein Überschuss von etwa 2 Watt vorhanden sein, der ja nicht etwa in Wärme in den Batterien verbraten werden sollte, weil das der Lebensdauer der Batterien abträglich ist. Auf diese Weise kann man sicherstellen, dass die Batterien länger leben. Am Ende der Lebensdauer dieses Satelliten, die etwas optimistisch meiner Meinung nach auf 3 Jahre projektiert worden ist, wird allerdings der Stromverbrauch durch den Einfluss die Stromerzeugung durch den Einfluss der kosmischen Strahlung so weit zurückgegangen sein, dass der Energiehaushalt nur noch gerade gedeckt ist. Das heißt, dann wird dieser Regler nicht mehr runterregeln müssen. Ich glaube, ich habe Ihnen die wesentlichen Punkte, die innerhalb der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, berührt, und bevor ich etwas über den nächsten, den Oscar 8 Satelliten erzähle, würde ich anregen, dass wir jetzt mal kurz spezielle Fragen beantworten, die zu dem Oscar 7 zustande sind.
Ich habe mir speziell einige Fragen aufgeschrieben. Einmal die Waage hat eine besondere Erkennungsquote gesehen.
Die Waage wird wahrscheinlich mit derselben Information moduliert werden, die auch die anderen Waagen hat. Das heißt also Telemetrie und Cold Store und diese Modulationsquellen, die eben vorhanden sind.
Die genaue Quote,
kann ich leider noch nicht so sagen. Ich bin noch nicht mehr sicher, ob die Waage überhaupt schon fix und fertig ist. Die war noch im Bau, als ich das letzte Mal mit dem Punkt mit den Leuten geredet habe. Die ist sehr spät in das Projekt aufgenommen worden und hatte lediglich ein Schubfach freigelassen dafür, sodass sie nachträglich in letzter Minute noch reingesetzt werden sollte, eingesetzt werden kann. Ich kann vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal Ihnen zeigen, wenn Sie diese Struktur noch im Auge haben, da war eine Innenfläche fertig, noch vorhanden und in dieser Innenfläche sitzen so Schubladen, ähnlich die einzelnen Baugruppen des Satelliten. Und eine dieser Baugruppen ist eben für diese Waage vorgesehen gewesen. Das ist mir nicht bekannt. Man redete zuletzt von 200 mW.
Die Antenne noch dazu.
Auch das ist noch nicht ganz klar. Es gibt zwei Gruppen, die um die Ehre, diese Antenne bauen zu dürfen, konkurrieren zurzeit in den USA. Und zwar ist eine bei der Firma RCA, die eine zirkulare Polarisation anstrebt, und eine weitere Gruppe, die linear machen wird. Ich persönlich unterstütze die lineare Gruppe.
Welche Frequenzen
dann der 210 wird? Im Moment hat der Transponder, so wie er bei der Ansatz in der Schublade liegt, noch dieselben Frequenzen wie der jetzt hier. Es ist aber beabsichtigt, den noch zu ändern, bevor er fliegt. Und zwar so, dass das 10 Meter Band bei 29,5 zu Ende ist. Damit diese Umschalterei entfällt, die jetzt bei manchen Empfängern nötig ist. Außerdem besteht möglicherweise... ist es möglicherweise drin, auch die Eingangsfrequenz in den offiziellen Satellitenbereich reinzulegen. Aber die letzten Entscheidungen dazu sind noch nicht gefallen.
Der liegt ja auch nicht drin.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Kompromiss, der in den drei Regionen ausgehandelt worden ist, diese Frequenz. Und sie fällt mit 20 kHz aus dem Satellitenbereich raus.
Und weiter, da wird es erschienen mit das lokalen Licht. Ich muss also unhöflich sein und sagen, dass es sehr kurz
machen kann. Ich hätte noch zwei ganz kurze Fragen. Erstens einmal. Die Satellitenmodulation ist abgestimmt von Oscar 6 auf 10 Meter und auf 7. Ja. Ist das vierte verbessert?
Wahrscheinlich nicht. Nicht mehr in diesem
Sinne. Sie Messdaten vorhanden. Wie viel war das bei Oscar 6?
Wie man die Intermodulation abstimmt, ja. Der liegt bei 25 dB.
Das kann doch nicht gut sein. Weil wenn die Signale allein schon 20 dB im Schnitt vorhanden, waren Intermodulationsprodukte technischerweise zumindest. Und ich habe es nur beobachtet, die ersten
zwei. Ja, der Oscar 6 hatte die Möglichkeit, die Regelung abzuschalten. Und wenn dann dieser Zustand aus irgendeinem Grunde eingetreten ist.
Die waren ja 12, 15 dB zeitweise in der Intermodulation stattfand.
Ja, das ist Zeichen von Übersteuerung. Ich kann dazu nicht sagen, das waren die Messwerte vor dem Start. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja?
Und die zweite Frage, die Frequenzwahl der 432 Einstellungen.
Ja.
Die
kommt nicht durch auf Wunsch der ARL zustande gekommen in Amerika. Wir hatten ursprünglich 432.1 geplant gehabt. Ja, aber die ARL hat irgendwelche schwerwiegenden Argumente, schwerwiegenden Anführungsstrichen dagegen angemeldet und hat sich auf 1,5 geeinigt. Hier kann ich das auch sagen.
Hat man irgendwelche Maßnahmen gegen den Ausfall der Batterien getroffen, die jetzt beim Oscar 6 gemacht worden angetreten?
Ja, jetzt
bitte der Hausmeister zum Studio. Der Hausmeister bitte zum Studio.
Jetzt bei dem Oscar 6 gehen die Sonnenzellen direkt in die Batterien rein. Es sind gar keine Laderegel oder Regeleinrichtungen vorhanden. Dagegen der Oscar 7 hat eben ein relativ kompliziertes Regelsystem und wir hoffen, dass das der Batterie gut bekommen wird.
Nun, ich hätte mir eben mal vorgestellt, könnte man nicht über jede Zelle eine Diode packen, die also diesen Rückstrom verhindert, dass durch den Ladestrom diese kaputten Zellen noch weiter zerstört
werden. Das kann ich nicht dazu sagen. Man hat es nicht gemacht, ich nehme an, aus räumlichen Gründen. Das ist ja alles sehr eng. Die Batterie ist in eine fertige Kiste reingebaut. Die Batterie bekommen wir fertig. Das heißt, in der Batterie selbst können wir sowieso nichts machen. Das ist ein Überbleibsel von einem anderen Projekt der NASA. Und ich glaube nicht, dass man in der Beziehung viel machen kann.
Die Schwierigkeit wäre ja auch eine Zuverlässigkeit, nicht? Wenn die Uhr kaputt geht, kann
dann brennt es vor allem, dann brennt es.
Ja.
Gewicht von den Oscar-Linien.
Gewogen worden ist er noch nicht in der endgültigen Konfiguration, wird bei etwa 15 bis 20 Kilo gewesen.
Was
ja, das ist eine schubverstärkte Delta, die in Altos F diesen Oscar 7 und den spanischen Intersat gleichzeitig startet. Der Intersat hat etwa dasselbe Gewicht und auch dieselbe Größe des Oscar 7. Da geht übrigens auch noch eine Geschichte mit, aber die möchte ich jetzt nicht erzählen. Der Intersat sollte nämlich in einem, also ursprünglich wollten wir in einem Adapter des großen Satelliten fliegen. Darauf haben die Intersat-Leute gesagt, da möchten wir auch drin fliegen. Da konnte aber nur einer drin fliegen und jetzt sind wir beide außen gelandet. A 10 Meter Antenne wird ein Dipol fliegen, der auf beiden Seiten gleichmäßig rauskommt bei dem Satelliten. Das ist also nicht, leider nicht der Polarpolar.
Würde diese Spitzenregelung wieder das gleiche wieder auftreten wie jetzt, das nämlich sehr starke Station, der den Satelliten sozusagen negativ moduliert. Das heißt, sehr starke Leute regeln alles andere zu.
Ja, die Zeitkonstante ist bei etwa 2 Sekunden. Ich würde da nicht mehr von Modulation sprechen im eigentlichen Sinne. Ja, das ist ein Effekt. Diese Regelung ist ein Kompromiss zwischen verschiedenen Übeln. Und wenn Sie mir eine bessere Lösung bringen, wie man es machen sollte, bin ich gerne bereit, Sie zu diskutieren. Bedenken Sie aber bitte dabei, dass die mittlere Leistung, die mittlere Ausgangsleistung des Satelliten nicht überschritten werden sollte. Und bisher haben wir noch nichts Besseres gefunden.
Ich
muss
nur fragen, gibt es kein technisches Mittel oder keine technische Möglichkeit, zum Beispiel dieses Signal einfach ganz auszublenden?
Dazu müssten Sie eine Fourieranalyse in einem Transponderfassband durchführen und dazu brauchen Sie einen mittelschweren Rechner.
Ja? Die Frage, gibt es einen Vorschlag für eine optimale Antenne? Ich kann mir vorstellen, dass eine sehr scharf dünne Antenne viel sinnvoller ist, wenn man sehr genau nachführen muss.
Ja, okay.
Und andererseits lieber eine Antenne nehmen, die nur einen Gewinn von zum Beispiel 10 dB hat und gegebenenfalls etwas für eine Rechnerleistung. Ist da schon ein optimaler?
Ja, das hängt natürlich, das ist sehr stark vom persönlichen Geschmack geplagt, möchte ich mal. Aber ich würde eigentlich sagen, eine Antenne zwischen 10 und 15 dB dürfte etwa optimal sein. Eine Antenne, die mehr als 15 dB Gewinn hat, dürfte zu schwierig nachzuführen sein. Eine Antenne, die weniger als 10 dB hat, dürfte dann schon merkliche Reizungsverschlechterung für den.
Und ist die Moderationsnachführung jetzt dabei dann erforderlich?
Wenn die Antenne nicht zu scharf bündelt, ist in der Regel in der vertikalen, was für eine normale Yagi-Antenne wäre, also die bündelt Licht nicht zu scharf, ist nicht nötig. Wenn Sie dagegen aber 20 dB Antennengewinn verwenden, dann ist es natürlich nötig, dass Sie dann nachführen. Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, ich will nur DX arbeiten und dann ist der Satellit ohnehin am Horizont. Und in dem Fall kommt es dann brauchen Sie wiederum keine Nachführung. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich persönlich bin der Meinung, man braucht es nicht unbedingt.
Untechnische Frage, könntest du auch jetzt etwas zu den Kosten dieses Satelliten sagen? Oder wenn der das Verhältnis
Ja, wenn Sie dieses Verhältnis setzen, dann können Sie in erster Linie sagen, diese Satelliten kosten null. Also das sind mit Techniker-Learning, Dropping, auch Kosten, die